und herzlich willkommen zum ProRetina-Podcast Blind Verstehen. Heute mit Katrin und
Britta. Und wir sind heute im Doppelpack unterwegs, weil wir hier im Neandertal-Museum sind und uns mal das barrierefreie Angebot hier vor Ort anschauen wollen. Los geht's! So, jetzt sind wir im Museum und ich habe gerade die taktile Leitlinie schon mal begutachtet und bin daran entlang gelaufen. Und hier haben wir auch unsere Gesprächspartnerin für heute, die Frau Anna Ritus. Und vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor.
Hallo, ich bin Anna Ritus. Ich bin mittlerweile die Forschungskoordinatorin hier in der Stiftung Neandertal Museum. Ich bin eigentlich Österreicherin und bin Archäologin von meiner Ausbildung her. Und die letzten 3 Jahre, sagen wir jetzt mal, von 2019 bis 2022, habe ich im Museum hier das Projekt NMC geleitet.
Genau, da haben Sie gerade schon ein Stichwort gesagt, das Projekt. Vielleicht mögen Sie uns das nochmal kurz erklären.
Liebend gern. NMC ist eine Kooperation gewesen zwischen dem Blinden- und Sehbehindertenverein Nordrhein, BSVN, und der Stiftung Neandertal Museum. Und ist einfach aus dem Bedürfnis heraus gewachsen, dass wir hier im Haus nach mehreren Begehungen mit Betroffenen wieder mal gesehen haben, man kann hier mit einer Sehbehinderung kaum etwas tun. Man kann dieses Haus so gut wie nicht besuchen. Und da sind wir nicht die Einzigen. Der Großteil deutscher Museen, und jetzt beschränken wir es mal nur auf Deutschland, ist mit der Sehbehinderung sehr, sehr, sehr schlecht besuchbar. Da haben wir uns eben mit dem Verband zusammengetan, um innerhalb dieser 3 Jahre ein neues System zu entwickeln und auch Evaluierungen dazu zu machen, welche Maßnahmen sich denn wie auf einen blinden Sehbehindertenbesuch auswirken und wie man denn sowas neu denken kann.
Ja, vielen Dank. Und dann hätten wir eigentlich noch die Frage, womit beschäftigt sich das Neandertal-Museum eigentlich?
Das Neandertal-Museum hat zum einen natürlich ganz, ganz groß die Neandertaler als sein Hauptthema, aber wir gehen ein bisschen weiter. Wir spannen den Bogen ein bisschen größer. Wir beschäftigen uns auch mit Humanevolution als sehr, sehr wichtiges, großes Thema, auch für uns Menschen heutzutage. Und auch generell, von den Neandertalern abgesehen, mit Jägern und Sammlern aus der letzten Eiszeit. Also Menschen, die vor zigtausenden Jahren gelebt haben und in der Eiszeit, in den Warmzeiten als Jäger und Sammler durch Europa gezogen sind.
Vielen Dank.
So, wie ihr jetzt hört, gehe ich mal einfach die taktile Leitlinie entlang und schaue, wo mich diese hinführt. So, also ich bin jetzt hier die Leitlinie entlang gegangen und waren diverse Kreuzungen und Abzweigungen und ich lande jetzt hier zum Beispiel auch an einer Art Mauer. Mögen Sie das mal kurz erklären, was das alles bedeutet?
Sehr, sehr gern. Bei uns im Haus ist das Leitsystem folgendermaßen geplant. Das System führt mit den üblichen Leitlinien und Aufmerksamkeitsfeldern durch alle Bereiche, wo im Haus zum Beispiel die Toiletten zu finden sind, das Museumscafé auffindbar sein muss, der Ausgang findbar sein muss. Aber in der Ausstellung selber haben wir einen kleinen unfairen Vorteil in diesem Museum. Wir haben eine zentrale Betonbrüstung. Die ist so circa 1,20 Meter, sage ich jetzt mal 1,30 Meter hoch und läuft in unserem spiralförmigen Haus einmal durch die gesamte Dauerausstellung. Auf dieser Brüstung sind die meisten unserer neuen Taststationen angebracht. Das heißt, das Leitsystem führt einen zu dieser Brüstung und dann läuft man der Brüstung folgend von Station zu Station. Und an den Stellen, wo es zum Beispiel an der Brüstung andere Inhalte gibt, die man umlaufen muss, oder wenn man in die Dauerausstellung hinein möchte, gibt es immer wieder Leitlinien, die einen da herumführen oder zu neuen Stationen führen.
Jetzt sind wir am Tastobjekt angekommen und ich gebe mal weiter
zur Erklärung. Also eine Taststation bei uns läuft immer nach demselben System ab. Wir sind jetzt gerade die Brüstung entlang gelaufen und auf 2 Schilder an dieser Brüstung gestoßen. Das erste Schild, das ist quasi so ein Marker, hier beginnt eine neue Station. Da gibt es einen taktil markierten QR-Code und in Breite- und Profilschrift nochmal eine kleine Beschriftung, in dem Fall jetzt Station D. Und darunter befindlich ist ein kleines Beacon. Und das brauchen wir, um mit der App Neandertal Memories hier zum Beispiel einen Spielinhalt zu starten. Da würde jetzt im Spiel eine neue Station gestartet werden, angeboten werden, dann scanne ich mich über den QR-Code an der Station ein und dann treffe ich auf Nami, unseren Geist aus der Eiszeit. Das Spannende ist aber eigentlich auf dem nächsten Schild. Da gibt es nämlich einen unserer ersten, ich finde auch einen der schönsten taktilen Inhalte. Das ist ein 3D-Druck, eine 3D-Kopie von den Knochen, die hier bei uns im Neandertal im 19. Jahrhundert gefunden wurden. Also der geniale Fund, der überhaupt begründet, warum hier ein Museum steht und warum wir diese ganze Spezies Neandertaler nennen. Da sind also auch auf einem großen, großen Schild, auf einer großen Platte, diese Knochenkopien in Originalgröße angebracht. Und darunter gibt es nochmal eine kleine Beschriftung im Profil und in Brailleschrift.
Ja, Britta, du ertastest das gerade schon. Was sagst du dazu?
Das scheint hier tatsächlich so ein, ich hatte erst gedacht, das ist ein Kopf, aber das ist, glaube ich, gar kein Kopf. Aber da sind wir auf jeden Fall hier an der richtigen Taststelle. Ich kann das jetzt so schnell alles gar nicht lesen. Genau, Sie haben eben die App schon mal erwähnt. Mögen Sie dazu noch was kurz erklären? Sie sagten, das ist ein kleines Spiel auch. Ich habe mir die gestern schon mal angeschaut. Die kann man auch wirklich super barrierefrei bedienen.
Ja, also unser Mobile Game haben wir es immer im Betrieb genannt, ist eigentlich eine Mischung aus Rundgang, also es führt einen durchs Haus, aber auch halt wirklich ein Game, also ein Spielinhalt, das ist für alle Besucher was Neues, und aber auch eine kleine Hilfestellung bei der Orientierung, weil man kann sich zwar am Leitsystem durchs Haus bringen, aber wie finde ich heraus, wo ich abzweigen muss? Oder wie finde ich denn jetzt, wenn ich in der Mitte der Ausstellung bin, den Museumsshop oder den Ausgang wieder? Deswegen hat die App eine Zusatzfunktion zur Orientierung, wo ich mich zu bestimmten wichtigen Punkten im Haus führen lassen kann. Dann gibt es den spielerischen Inhalt, wo ich durch das Haus entlang von einer Story um unseren Hauptcharakter Nami geguidet werde. Da kann ich auch einige wichtige Entscheidungen treffen, die sich auf den Spielinhalt auswirken. Und dann gibt es noch, auch in diesem spielerischen Inhalt eingebettet, Zusatzinformationen aus der Forschung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in das Haus komme und sage, okay, ich bin schon super vorbereitet, ich kenne mich top mit dem Themengebiet aus, ich will jetzt einfach nochmal Detailinfos, dann kann ich mich auch da rein vertiefen und den spielerischen Inhalt einfach überspringen.
Ja, super, toll. Danke für die Erläuterung, aber das ist, glaube ich, nicht die einzige App, die Ihr Haus hat für das Museum. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Lustigerweise hat das in der Anfangsphase öfters für Verwirrung gesorgt. Es gibt zwei Apps, mit denen ich durchs Haus gehen kann derzeit. Die eine ist die Neandertal Museum App, die finde ich auch, wenn ich Neandertal eingebe, schnell im App Store. Und die gibt mir einfach den Audio-Guide vom Haus wieder. Das ist ganz angenehm, den habe ich dann am Handy mit dabei und kann mir dann quasi fröhlich anhören, was das Haus so zu erzählen hat. Und dazu gibt es halt nochmal jetzt das Audio-Game, das Mobile-Game, das wir entwickelt haben im Projekt NMC. Dazu tease ich nur an, haben wir jetzt vor einem Monat auch nochmal ein kleines Spiel entwickelt und rausgebracht. Das nennt sich Eiszeitwelten, hat der Kollege Rick Springer in den letzten Jahren herausgebracht. Und das ist eher so für Kinder zum Vor- und Nachbereiten vom Besuch. Da lernt man nochmal ein bisschen was über die letzte Eiszeit und über die Tiere damals. Wir sind ziemlich app-tüchtig. Ja. Das ist leider so ein kleines Steckenpferd.
Was Sie sagten gerade, der Audioguide, den gibt es zur Not auch hier, den kann man sich auch an der Kasse geben lassen oder braucht man den unbedingt das iPhone dafür?
Nein, wir haben ein ganz stabiles System, das jetzt, glaube ich, schon seit über 20 Jahren hier läuft. Wir sind selbst ganz begeistert. Das läuft darüber, dass wir an wichtigen Stationen bei uns im Haus, zum Beispiel, wo wir hier gerade stehen, ist eine ganz, ganz große Sanduhr neben uns aufgebaut. Und an dieser Sanduhr sind kleine Einsteckbuchsen angebracht. Und wenn ich das Museum betrete und sage, ja, ich möchte einen Audioguide nutzen, dann kriege ich Kopfhörer. Und immer, wenn ich an so eine Station vorbeikomme mit Einsteckbuchsen, stöpsel ich mich ein, kriege den Audioguide abgespielt und kann weiterlaufen. Ist eher eine Geschmackssache. Manche Leute haben lieber das Handy, weil ich mir dann halt auch zum Beispiel einige Sachen selbst einstellen kann, meine eigenen Kopfhörer habe und ich muss die Einsteckbuchsen nicht suchen und auch nicht warten, bis die frei sind. Andere sagen halt, ne, ich will einfach nur die Kopfhörer, lasst mich durchlaufen, einfach relativ untechnisch.
Ja, das hört sich doch super viel Technik und durchdachtem System an. Also vor allen Dingen für jeden was dabei.
Jetzt sind wir weitergegangen zum nächsten Exponat und ich taste mal gerade, was das ist. Ich bin sehr schlecht im Tasten, muss ich dazu sagen. Es könnte eine Blumenvase sein. Nein, es ist ein Kopf, würde ich sagen. Ja, okay. Wonach haben Sie die Exponate ausgesucht? Das sind ja jetzt alles keine echten Gegenstände, sondern alles nachgebildet, oder?
Genau, das sind Nachbildungen, zum Teil aber auch wirklich Repliken von Originalfunden. Von der Auswahl her ging es uns darum, dass wir die Highlights des Museums verfügbar machen und dass wir halt entlang der Exponate die wichtigsten Messages aus unserer Ausstellung überbringen können. Was Sie jetzt gerade betasten, das ist zum Beispiel der Kopf einer unserer Rekonstruktionen von den Kennis-Brüdern. Die sind ein totales Highlight. Wenn man das Neandertal-Museum besucht, hat man diese Rekonstruktion im Hinterkopf. Die Kennis-Brüder sind zwei niederländische Künstler, die total genial auf Basis von Knochenfunden über die Muskelstruktur die Gesichter und auch die Körper von Steinzeitmenschen wieder aufbauen. Und dieser Gentleman hier zum Beispiel gerade ist ein junger Mann, ist ein 40.000 Jahre alter Homo sapiens aus Rumänien. Das Nette ist, direkt neben ihm gibt es ebenfalls eine Kopfrekonstruktion, da sind sie jetzt gerade dran, von unserem Neandertaler. Der war schon ein bisschen älter, der war eher so, sagen wir mal, gute 50, ein bisschen rüstig. Und das Nette ist, wenn man diese beiden Köpfe miteinander vergleicht, genau, am besten ja, mit beiden Händen auf Ball drauf, dann kann man schon so ein bisschen spüren, da waren Unterschiede.
So, sind wir hier nochmal an der Taststation angekommen. Das ist ja echt super, wie man sich hier das so durch das Museum lavrieren kann, wirklich nur mit den Leitlinien und dem Geländer. Also ich bin ganz beeindruckt, dass ich hier tatsächlich auch alleine durchgehen könnte. Und genau, hier haben wir kein Tastobjekt, oder? Was ist das?
Das ist eine Station, wo es uns darum ging, dass man ein bisschen Eindruck von dem Haus rund um sich herum bekommt. Es gibt einige Stellen hier im Haus, wie erwähnt, da wechsle ich zwischen der Brüstung und dem Leitsystem. Und jetzt ist es ja so, die wenigsten Leute kennen unser Haus in- und auswendig. Ich glaube, das kann nur unser Ausstellungsmanagement. Sehr beeindruckend. Der Normalsterbliche braucht aber in so einer Situation ein bisschen Kontext, wo zum Teufel er oder sie denn jetzt hinlaufen wird. Deswegen gibt es an allen Wechselstellen zwischen Brüstung und Leitsystem einen Tastplan, taktilen Plan. Da ist dann einmal einmarkiert der Name der Station, damit ich weiß, wo ich generell bin. Und dann gibt es ein bisschen Eindrücke aus der Ausstellung, also welche Objekte oder welche architektonischen Elemente es da rundherum gibt. Und auch eingezeichnet ist immer das Leitsystem, damit ich auch hier einen Eindruck habe, wie geht es denn jetzt generell mit der Führung weiter.
Ja, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Okay. Britta, vielleicht kannst du einfach mal beschreiben.
Er ist klein und haarig. Und aus, ja, er hat was an, da bin ich ganz froh. Okay, aber ja, wo ist denn der? Ach, er guckt und er hat einen Bart. Er guckt übers Geländer drüber, glaube ich. Wollen Sie den mir mal vorstellen, Frau Ritus, wer das ist?
Liebend gerne, das ist vom Spitznamen her unser Steinzeit-Clooney. Und er hat ein gewisses Sexappeal, das muss man dem Mann lassen. Das ist eine Rekonstruktion von einem, ja, sagen wir mal, 40er Neandertaler, so ein gut Mann in gutem Alter, der hier in einem recht sportlichen Anzug und Sneakers an der Brüstung lehnt. Hat einen moderneren Haarschnitt, ein bisschen eleganten Dreitagebart. Und das Einzige, was jetzt so auf Steinzeit schließen lassen würde, wäre die Feuersteindinge, das Feuersteinmesser, das in der linken Hand hält. Das Spannende bei Mr. 4% ist, wenn man jetzt nicht weiß, das ist ein Neandertaler, wenn man ihn jetzt in dem Anzug und Sneakern in der U-Bahn sehen würde, vielleicht so im Düsseldorfer Raum irgendwo, könnte man jetzt auch annehmen, okay, das ist jetzt irgendein Dude aus dem Büro, der gerade in die Mittagspause fährt. Und deswegen haben wir ihn hier hingestellt, auch vom Namen her, Mr. 4%. Wir und Neandertaler sind eigentlich noch um einiges näher verwandt, als wir dachten, beziehungsweise haben wir uns in den letzten tausend von Jahren sogar noch mal vermischt. Wir alle haben einen ganz kleinen Anteil Neandertaler-DNA in uns. Nicht ganz 4%, mittlerweile hatten wir bewiesen, es variiert ein bisschen, es ist meistens weniger, sagen wir mal um die 2. Aber wir alle haben noch einen kleinen Anteil von den Neandertalern in uns drin.
So, ja, vielen Dank für die Beschreibung. Ich schaue mal kurz nach, ob das in Ihrer App auch so beschrieben wird. Ich habe jetzt mir hier diesen Audioguide aufgerufen und Sie sagten, Station 12 ist das. 12, Mister, ich starte das mal.
Na komm, gib es zu. Du hast mich gerade schon von der gegenüberliegenden Seite aus gesehen und gedacht, ich wäre ein Museumsgast, der entspannt über der Brüstung lehnt. Netter Typ in coolen Klamotten, was? Fällt dir jetzt bei näherem Hinsehen etwas auf? Ja, genau. Ich bin ein Neandertaler. Mein Name ist Mr. 4%.
Aber schöne Stimme hat der Mann.
Ja, hat schon was.
Jetzt sehe ich hier gerade an einer Station so eine komische Einkerbung in diesem Wegbeweiser. Was ist das?
Das ist ein Stockhalter. Das ist einfach dazu da, dass ich beide Hände frei habe. Wenn ich mich an die Taststation mache, ist ein bisschen praktischer. Und wie soll ich sagen, wichtig ist halt, dass ich danach den Stock nicht im Stockhalter vergesse. Ist bis dato aber auch noch nicht vorgekommen.
Ja, super gut. Britta probiert es gerade aus, ob das auch funktioniert. Also der Stock lehnt dann wirklich so in der Kerbe rein, ohne dass er umfallen kann. Das ist ja das Wichtige.
Okay, jetzt sind wir hier an diesem Tisch angekommen.
Einige Sachen sind offen und zum Tasten und andere sind noch verschlossen. Da sind dann sehr empfindliche Inhalte drin oder auch Leihgaben aus anderen Sammlungen. Die durften wir nicht taktil zugänglich machen. Aber was jetzt zum Beispiel hier zur Auswahl steht, ist ein bisschen rechts von Ihnen gibt es eine offene Vitrine zum Thema Töpfern und Keramik. Das ist jetzt etwas, was eher ganz am Ende der Steinzeit, also im Neolithikum, vorkommt.
Ah, ja. Das ist aber schon schön gearbeitet.
Da sind doch einige Verzierungen dran. Also das war schon sehr fein ausgearbeitet.
Mit so kleinen Löchern noch. Genau. Jetzt ist das ja hier im Museum auch, ich sag mal, mit meiner Sehbehinderung relativ duster. Aber die Tische hier und die Tastobjekte, da kann ich immer ein bisschen besser schauen. Ne? Ist das so gewollt gewesen?
Ja, also wir haben auch an den Taststationen immer versucht, nochmal einen Spot drauf zu richten. Wie Sie schon sagen, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass alles noch für die Objekte selber in Ordnung ist. Aber wir haben versucht, nochmal nachzurüsten, dass man eben auf die Objekte, die zum Tasten da sind, nochmal einen Spot gibt, dass man ein bisschen nachjustiert.
Genau, und mit den Kontrasten, da haben Sie sich auch Mühe gegeben, würde ich sagen.
Ja, genau. So, kleines weißes Feld.
Ja. Was ist das? Ich traue mich gar nicht richtig hinzufassen.
Keine Sorge, es ist pflanzlich. Ich sage es sicherheitshalber dazu.
Ich hätte jetzt gesagt Menschenhaut, aber...
Nein, um Gottes Willen. Neandertalerhaut. So makaber sind wir nicht. Ich meine, archäologisch würden wir uns über Neandertalerhaut freuen. Ich gebe es ja zu, aber das ist wirklich pflanzlichen Ursprungs. Das ist Zunderpilz. Dass Sie das als Haut erkannt haben, ist aber eigentlich sehr gut gedacht, weil das sieht auch aus wie Leder, das fühlt sich auch so ein bisschen ledrig an, ne? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn ich Feuer machen möchte und nur Steinzeitsachen zur Verfügung habe. Links daneben gibt es noch zwei ganz wichtige Sachen.
Okay, das ist ein Stein vielleicht. Mhm. Wenn Sie sagen Feuer machen, vielleicht so eine Art Feuerstein oder so?
Ja, perfekt. Daneben gibt es noch etwas.
Daneben, das wüsste ich jetzt nicht. Das könnte auch... Ja, okay, das wird nachgebildet sein, ne? Weil das...
Das ist ein Original. Also,
das ist auch ein Original?
Das ist das Originalmaterial.
Okay. Aber Plastik hatten die damals noch nicht, oder?
Nee. Es ist, ich sag's dazu, es ist ebenfalls ein Stein, aber was ganz Besonderes. Die meisten Leute denken, okay, Steinzeit, Feuerstein, das ist unser großer Klotz da in der Mitte. Ich schlag zwei davon ineinander und ich habe Feuer. Schön wär's. Ich brauche zum Feuerstein noch eine andere Art von Steinmaterial, um einen Funken zu bekommen. Und das ist unser Zaubersteinchen auf der linken Seite, das ist Markasit. Und Markasit hat die Eigenschaft, dass er einen hohen Eisengehalt hat. Und wenn ich Feuerstein mit einem eisenhaltigen Stein oder, wie tausende Jahre von später, einfach wirklich mit einem Stück Eisen aneinander schlage, dann kriege ich Funken. Okay. Und den Funken muss ich dann aber nochmal anfüttern. Dafür
ist die Haut, also der
Pilz. Die Haut, genau. Wir sagen einfach die Pilzhaut. Genau, dafür ist der Pilz da. Zunder, kennt man, glaube ich, alle aus dem deutschen Sprachgebrauch, brennt wie Zunder. Zunderpilz fängt diesen Funken auf und füttert ihn ganz, ganz stark nochmal gut an. Und wenn ich dann diesen kleinen, schon angefütterten Funken auf dem Zunderpilz habe, kann ich dann brennbares Material nehmen, trockenes Gras, Holzhäcksel und dann das Feuer anfüttern.
Okay, deswegen ist das alles festgeklebt, ne? Damit hier keiner Feuer macht.
Bitte, bitte, ja. Wir haben ein paar Sicherheitsbedenken gehabt. Bis dato ist nichts abgebrannt.
Das wusste ich auch noch nicht, dass man wirklich zum Feuer machen, auch wie Sie schon sagten anfangs, Feuerstein einfach nur braucht und dann funktioniert das schon. Aber so ist interessant, oder?
Macht Sinn, ja. Ja.
Jetzt sehe ich hier, es steht hier ein Werkzeugkoffer. Der ist aber nicht mit Teil der Ausstellung, oder?
Das ist in diesem Falle sogar nichts, das wir einfach beim Aufräumen vergessen haben. Der ist Teil der Ausstellung, weil hier in der Werkbank wird versucht, dass wir in Bezug vom heutigen Werkzeug, unseren heutigen Materialien, in die Vergangenheit schlagen. Also was verwenden wir heute? Aus was hat sich das entwickelt? Was hat man früher verwendet?
Okay, super interessant. Danke.
Okay, hier an der Ecke haben wir jetzt wieder so einen Tastplan. Ich muss ja dazu sagen, ich bin da immer ganz schlecht drin. Ich bin da immer irgendwie ein bisschen verzweifelt. Was bedeutet jetzt was?
Nein, keine Sorge. Da sind wir auf keinen Fall allein. Ich kenne es aus meiner letzten ursprünglichen Tätigkeit aus der Gartengestaltung. Pläne lesen ist eine Fähigkeit, die wenig Menschen komplett beherrschen, Pläne lesen, ist einfach was sehr Schweres, weil es ist eine abstrakte Darstellung aus der Vogelperspektive, also etwas, was wir so gut wie nie sehen, von einem sehr komplexen Raum. Deswegen sind Tastpläne ein bisschen ambivalent zu genießen. Es ist, finde ich, eine gute Hilfestellung für die Leute, die sich mit Pläne lesen auskennen. Die können sich damit ein gutes Bild von ihrer Umgebung machen und zum Beispiel auch vom nächsten Streckenverlauf. Viele Leute sehen sie behindert, blind, tun sich aber einfach mit Plänen schwer. Ist was sehr, sehr Menschliches.
Dann bin ich ein bisschen beruhigt. Es ist aber grundsätzlich so, ich glaube, Sie bieten auch Führungen hier an, speziell für sehbehinderte und blinde Menschen. Da würden Sie das am Anfang wahrscheinlich erklären, oder?
Genau, also wir geben immer ein bisschen Kontext, was wir sie im Haus so anbieten. Und wenn wir mit Menschen mit Behinderung oder mit Sehbehinderung im Haus unterwegs sind, geben wir auch immer Bescheid, was denn so im Haus passiert, wo man durchläuft, was denn hier so zur Auswahl besteht.
Ja, vielen Dank. Ich sehe hier auch immer so schwarze Boxen, da steht Forscherbox drauf. Britta, vielleicht schilderst du einfach mal, was es damit auf sich hat und was du jetzt gerade machst.
Was es damit auf sich hat, weiß ich auch gerade noch nicht so genau. Aber mir wurde gesagt, ich darf da reingehen und das werde ich jetzt mal versuchen.
Taste halt.
Eine Schublade. Okay, ist auch nochmal so eine Art Tastplan, so richtige Markierungen.
Taktile Markierungen, die alte Höhlenmalereimotive darstellen. Und sehr, sehr oft wurde in Höhlenmalereien Tiere dargestellt. Der Text dazu sagt, Höhlenmalerei ist eine jahrtausende alte Kunstform. Unsere Vorfahren stellten dabei oft Tiere der Eiszeit dar. Und man kann hier sich so ein bisschen durchtasten, was für eine Vielfalt von unterschiedlichen Tieren das war damals. Also unsere Vorfahren hatten eine unglaubliche Kenntnis über diese faszinierende Welt, in der sie überlebt haben.
Und dieses Relief hier, das stellt dann die Tiere dar, oder?
Genau, das sind...
Ach, das ist ja wie aufgeklebt, ne?
Genau, man kann sich da so ein bisschen durchtasten. Sie fassen jetzt zum Beispiel gerade einen Stier an.
Oh, das ist okay.
Auch hier gilt ein bisschen künstlerische Freiheit, ne? Es ist eine abstrahierte Form, aber man kann sich so ein bisschen herausarbeiten, was für ein Tierchen das ist. Ob es ein Vierbeiner oder ein Fisch oder doch ein Reptil ist.
Fühlt sich eher an wie so eine Hornisse oder so. Nee, weiß ich auch nicht. Ein Regenwurm? Nee, das hat wie so ein... Also das ist eher wie so ein... Wie eine Nacktschnecke mit zwei Beinen. Ich weiß nicht.
Es ist eine Antilope. Ist auch verdammt schwer, weil bei diesem Motiv, das sind halt wirklich Reproduktionen von steinzeitlichen Motiven, da hat halt der Künstler jetzt keine Hinterbeinchen dran gemacht.
Ja, okay. Ja, die fehlen, ja. Machen wir die. Oh, eine Tür.
Das ist unsere Kinderebene.
Ah, okay, müsste ich. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich irgendwo reingreife. Ich war mal in einem Museum, ja. Da so ein Affenpark, da hat man reingegriffen, ja. Und dann wurde dann so
was?
Irgendwie nach der Hand gefasst oder so. Okay. Also da hat man echt immer einen Schreck bekommen.
Aber nee, das haben wir nicht, das ist einfach nur mal ein Tierchen.
Ach, ein Kuscheltier.
Ja, genau.
Oh, gut, dass das festgemacht ist, ja, sonst hätte ich das jetzt mitgenommen.
Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kuscheltiere sehr gut ankommen, teilweise zu gut.
Ja, was ist das? Mit einer Zunge.
Oh, was glauben Sie, was es ist?
Ein Hund.
Nee, was Kleineres?
Eine Maus.
Ja.
Sehr gut. Gut geraten. Okay.
Um noch ein bisschen Kontext dazu zu bieten, da ist deswegen eine Maus drin, weil Mäuse uns Archäologen manchmal die Arbeit schwer machen. Weil wir graben im Boden, Mäuse graben im Boden, verträgt sich nicht so gut, weil Mäuschen dann halt und Ratten teilweise einfach Material aus jüngeren Schichten in ältere Schichten reintragen. Und dann muss man erstmal wieder auseinander dividieren, war das jetzt die Maus oder war das die Zeit?
Ja,
genau. Okay. Okay, nächste Station. Mal schauen, was es hier gibt. Das fühlt sich auf jeden Fall nach Holz an. Das ist ein undefinierbarer Klumpen. Ach so, das sind wahrscheinlich diese Werkzeuge. Das hatte vorhin der George Clooney schon in der Hand hier,
ja, genau. Guter
Neandertaler. Ja, und dann das ist vielleicht dann einfach der Block zum Schleifen.
Ja. Nicht? Aber quasi der Ursprungsblock.
Ah, okay.
Kann ich Ihnen gleich ein bisschen was zu erzählen? Bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz interessant.
Ja.
Wenn Sie hier diese verschiedenen Feuersteinmesserchen anfassen, dann werden Sie vielleicht gleich merken, die sind ziemlich lang. Und dünn. Oder? Kann man das so sagen?
Ja. Ganz schön scharf.
Ja. Ja, und auch ganz schön scharf. Und die sind schon abgeschliffen von uns. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie scharf das ist, wenn der frisch geschlagen ist, so ein Feuerstein. Das Nette ist, dass man an diesen Objekten, die wir hier vor uns haben, ein bisschen über unterschiedliche Werkzeugtechnologien reden kann. Das ist ein ganz großes Thema in der Steinzeitarchäologie. Wenn wir es ganz, ganz kurz fassen, dieser große Block auf unserer rechten Seite, dieser große Steinblock, wenn Sie da entlang tasten, spüren Sie vielleicht so längliche Erhebungen. Es zieht sich so um den Block herum. Und oben, also ist der Block so ein bisschen rauer. Und unten hat er so eine seltsam glatte, flache Fläche. Das funktioniert folgendermaßen. Ich suche mir eine Feuersteinknolle, schlage die an, schaue, ob die Qualität stimmt. Und dann haue ich mir eine Art Kern, nennen wir das, zurecht. Oben mit einer schönen, glatten Fläche. Und an den Seiten mit möglichst viel Fläche, wo ich dann Abschläge produzieren kann. Und Abschlag sagt es auch schon so ein bisschen. Ich schlage quasi von oben, von dieser glatten, bearbeiteten Fläche, auf den Stein mit einer bestimmten Technik drauf. Und dann springt, wie ein Glassplitter, von der Seite so eine Klinge ab. Und das sind die Klingen, die wir hier daneben haben. Länglich, mit so einem typischen kleinen Grat oben, einer kleinen flachen Fläche an einem Ende der Klinge und mit ordentlich scharfen Kanten.
Ja, ich hätte jetzt schon gedacht, wie kriegt man das so hin, ohne dass sie durchbrechen, so dünn, aber...
Ja, die sind, also, ich will jetzt nicht sagen wie ein Stanley-Messer, aber es hat schon was. Das ist eben eine mögliche Werkzeugtechnologie für die Steinzeit und eigentlich schon extrem ausgeklügelt, wenn man sich das so überlegt. Also ich muss mir wirklich vorstellen können, ich nehme jetzt einen Steinblock und schlage daraus so feine Klingen ab und bereite mir aber alles so zurecht, dass ich die perfekte Klinge bekomme. Ziemlich komplex.
Ja. Oh. Ja. Wahnsinn. Ja.
Ja, hier, ich sehe noch hier daneben, neben dem Stein, auch noch was Knöchernes. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Problem, wenn man über Steinzeit spricht, ist, die meisten Leute stellen sich so vor, okay, die Leute waren nackt, die Leute waren haarig und sie hatten Steine. Ein bisschen komplexer als das. Man hat eigentlich in der Steinzeit eine ganze Menge Materialien zur Verfügung gehabt. Man hatte Leder, Fell, Textilien verschiedenster Art. Man hatte Knochen, Geweih. Man konnte auch aus zum Beispiel Pflanzen Kordeln und Zwirn herstellen. Hier haben wir mal versucht, ein bisschen ein größeres Spektrum an Material aufzumachen. Der Knochen, den man hier zum Beispiel spüren kann, da ist zum einen mal ein, wie soll ich sagen, ganz normaler, unbearbeiteter Knochen ganz oben zur Verfügung gestellt worden. So wie man ihn jetzt zum Beispiel aus dem Tier auch rausholen könnte. Darunter ist er schon ein bisschen bearbeiteter. Da spürt man dann am Ende noch, dass da mal ein Gelenk war. Es wurde nicht ganz abgenommen. Das andere Ende ist aber schon so zurechtgeschliffen und zurechtgeschnitten, einen weiter drunter, dass man das als Schaber verwenden kann. Also um zum Beispiel Leder zu reinigen. Um das wieder für Kleidung zum Beispiel zu verwenden. Der Knochen drunter hat auch wieder so ein kleines Gelenksende noch, das musste man jetzt nicht abnehmen. Das andere Ende wurde aber so vorbereitet, dass ich es zum Nähen verwenden kann, als Ahle. Und wieder eine Spitze drunter, das ist wirklich komplett bearbeitet, da spürt man nichts mehr vom eigentlichen Knochen, da hat man eine Knochenspitze, die ich zum Beispiel auch für einen Speer verwenden könnte. Also riesiges Spektrum, einfach nur aus einem Knochen, drei Werkzeuge. Jo.
Ja. Sehr cool. Vielen Dank. So, hier haben wir was Nächstes.
Okay, ich bin jetzt beinahe schon vorbeigelaufen, weil ich dachte, das ist nur so ein Tastplan. Aber tatsächlich, da hängt noch was drauf. Ist das ein Unterkiefer oder? Nee, ich weiß nicht.
Können wir gerne einmal versuchen, unten die Profil- oder die Breilschrift zu lesen. Ist aber vielleicht etwas, was man nicht so sehr kennt.
Zungen?
Ja, ja.
Bein wahrscheinlich?
Ja, genau, genau. Es ist ein kleiner Knochen, der bei uns Menschen wirklich die Zunge unterstützt. Und das Spannende ist hier, wir haben zwei Zungenbeine hier ausgestellt. Sind Repliken, keine Sorge, keine echten Knochen, ist nicht eklig. Rechts ist das Zungenbein von einem Neandertaler. Also da, wo sie gerade dran sind, das ist Neandertaler. Genau. Links ist moderner Mensch. Und das macht uns eine große Frage auf, die wir damit ein bisschen beantworten können. Konnten Neandertaler sprechen? Haben Neandertaler gesprochen? Super schwer zu beantworten, weil was finden wir in der Archäologie? Selten Sprachaufnahmen, leider. Was wir aber so ein bisschen ableiten können, ist, okay, war er denn körperlich dazu in der Lage? Wie sieht es denn mit der DNA aus? Also gibt es vielleicht in der DNA-Forschung Antworten dazu? Und man kann sich auch ein bisschen ableiten, wie haben denn Neandertaler und Homo sapiens damals gelebt? Hätte man denn ohne Sprache so leben können? Und all diese Fragen leiten uns am Schluss dazu, dass wir sehr eindeutig uns sagen können, es gab sicherlich eine Form von Sprache. Wie die genau sich angehört hat, keine Ahnung, wissen wir noch nicht, aber irgendeine Art von sprachlicher Kommunikation muss es gegeben haben.
Sehr cool, dass man das aus diesen Knochen quasi ableiten kann, ne?
Also das Spannende, was man hier ein bisschen auch tasten kann, ist einfach die Ähnlichkeit dazwischen.
Sehr ähnlich, finde ich. Also die sind eigentlich auch fast gleich groß, fast dieselbe Form. Hier der heutige hat noch so ein bisschen hier Aussparungen, aber und der andere ist ein bisschen runder, aber würde eher dafür sprechen, dass der Neandertaler deutlicher sprechen kann.
Vielleicht sprechen wir heutzutage total verwaschen und wenn uns ein Neandertaler hören würde, würde sich denken, okay, das ist aber sehr unkultiviert.
Ja, man weiß es nicht, aber total interessant, oder? Und da liegt ja auch noch ein großes Potenzial drin. Wann kriegen wir es vielleicht raus? Ob er wirklich und wie er gesprochen hat?
Ja, absolut. Es tut sich derzeit in der Archäologie irrsinnig spannende Sachen. Das größte Thema ist aber derzeit wirklich ADNA. Ancient DNA. Und ich schwöre Ihnen, jedes Monat denken wir uns hier im Team, was zum Teufel, die Leute können das jetzt schon so analysieren, die können das jetzt schon ablesen, das rausfinden. Also riesige Schritte werden gerade gemacht.
Sehr cool und spannend. So, dann haben wir noch eine Frage, die bei uns hier noch offen ist. Was bedeutet Touchpoint?
Wir waren ja jetzt gerade im Museum, sind eine ganze Menge abgelaufen, waren wahrscheinlich fleißig für unser Schrittziel, unser tägliches. Jetzt gibt es aber genug Leute, die bei uns ankommen und sagen, naja, also ich würde jetzt ehrlich gesagt mich mal lieber entspannt irgendwo hinsetzen und mich auch da mit dem Thema aus Neandertaler auseinandersetzen. Und für diese Kunden haben wir im Museum den Workshop Touchpoint entwickelt. Beim Touchpoint ist es so, ich komme hier mit einer Gruppe vorbei. Einer unserer Museumspädagogen und Museumspädagoginnen nimmt mich in Empfang und wir setzen uns meistens hier bei uns im Museumscafé am Dach des Neandertaler-Museums zusammen. Und dann wird mir beim Touchpoint-Workshop vom Museumspädagogen oder der Pädagogin verschiedenes Tastmaterial angereicht. Und das Nette ist, dass der Workshop einen wirklich durch die, naja, mindestens 2 Millionen Jahre, wahrscheinlich mehr, Humanevolution durchführt. Also es geht natürlich auch um Neandertaler und um unsere Favoriten, aber wir schauen uns auch eine ganze Menge Material aus noch viel älteren Zeiten an. Und wenn ich dann so einen Touchpoint-Workshop gemacht habe, habe ich vielleicht noch keinen Bachelor in Archäologie, aber ich gehe auf jeden Fall mit einem guten Eindruck über Humanevolution und Neandertaler wieder raus.
So, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wie wird das Angebot denn angenommen von blinden und sehbehinderten Besuchern? Kommen da viele vorbei oder doch eher in Gruppen oder vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen?
Ja, sehr gern. Zu der genauen Anzahl von blinden und sehbehinderten Besuchern habe ich leider keine Werte. Was wir aber erfassen, ist die Anzahl der Besucher mit Schwerbehindertenausweis. Da war es so, vor Projektstart hatten wir, ich glaube, 7, 8, 9 Leute pro Jahr. Mittlerweile sind es 90 oder knappe 100. Also da ist definitiv ein Unterschied zu sehen. Ob das jetzt alles Besucher und Gäste mit Sehbehinderungen sind, kann ich jetzt aus den Zahlen nicht ableiten. Aber man merkt, die Leute nehmen jetzt das Angebot an. Man merkt, man kann hier im Haus einfach mehr machen.
Wir sind ja für andere Behinderungsarten, sage ich jetzt mal, auch ganz gut gerüstet, ne?
Ganz gut trifft's gut. Ich würde sagen, wir haben da sehr viel Ausbaupotenzial. Da können wir auf jeden Fall noch mehr machen. Was schon mal schön ist, dass das Haus für Rollstuhlfahrer sehr gut zugänglich ist. Und wir haben auch bei den neuen Stationen daran gedacht, dass sie gut anfahrbar sind. Wo wir jetzt die nächsten paar Jahre zum Beispiel einen großen Schritt machen könnten, wäre für Menschen mit Hörbehinderung. Da lässt sich eine ganze Menge weiterentwickeln.
Solche Induktionsanlagen haben Sie hier nicht, wo man jetzt die Hörgeräte mit koppeln könnte.
Genau, haben wir noch nicht. Müssen wir die nächsten paar Jahre angehen.
Okay. Ja, aber das ist ja schon mal ein sehr breites Angebot hier trotzdem. Und wir sind ganz begeistert. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und kommen noch mal ganz ausführlich her.
Ja, ohne Mikro. Ja.
So, wir sind jetzt hier im Außenbereich, um auch noch mal uns einen auf den Weg zu machen zur Fundstelle, zum Höhenblick etc. Und müssen hier so ein Stückchen durch den Wald und kommen, man hört es auch schön, genau, man hört es vielleicht so im Hintergrund so ein bisschen Vogelgezwitscher und so einen rauschenden Bach, möchte ich gerade sagen, So, und auch auf dem Weg zur Fundstelle gibt es sogenannte, wie nennt man das?
Wir sagen einfach Audiostationen. Das Nette ist, das sind Audiostationen mit Charakteren, Personen hier aus dem Tal. Leute, die hier gelebt haben.
Ach, sehr cool. Genau, hier sind wir jetzt an der ersten Audiostation. Ja, und was muss ich jetzt hier machen?
Die Audiostationen sind mit einer kleinen Handkurbel versehen. Eine schwarze, runde Handkurbel auf der grünen Audiostation.
Ein bisschen tiefer.
Bisschen zur Rechten, ja, genau. Und wenn man die dreht.
Genau. Ich einfach mal zu kurbeln. Britta?
Hast du mich im Museum besucht? Ich bin die Neandertalerin aus Gibraltar. Ich habe dort gelebt, wo das europäische Festland zu Ende ist und man weit auf das Meer hinausschauen kann.
Ja, sehr cool, oder? Das finde ich schon, also man ist auch hier ein bisschen unabhängig von Technik, ne?
Genau.
Durch die Kurbel.
Super.
Ja, toll gemacht. Kompliment. So, wir sind jetzt hier an der Fundstelle angekommen, sind auch hier, wie gesagt, durch den ganz tollen Wald gegangen, über eine schöne Brücke. Ja, und jetzt sehen wir hier eigentlich Grün, ganz viel Grün. Und jetzt begeben wir uns zu dem Highlight, zu dem Außenhighlight der Fundstelle. Vielleicht mögen Sie noch mal was dazu sagen?
Liebend gern. Es ist eins unserer schönsten Projekte aus den letzten paar Jahren. Die Fundstelle hier ist ja ganz wichtiger, authentischer Teil des Neandertals. Hier wurde dieses Wahnsinnsskelett gefunden, das die ganze Spezies nach diesem doch eher kleineren Ort in Deutschland benannt hat. Wir haben hier im letzten Jahr einen riesigen neuen Erlebnisturm eröffnet, den Höhlenblick. Also entlang dieser Audiostation, die uns hier rübergeführt haben, wurden wir jetzt hier quasi zum Turm geleitet. Und der Turm Höhlenblick kommt gerade links von uns zum Vorschein. Ist in seinem eleganten Industrial-Grau gehalten und wird gekrönt von etwas, was sich vielleicht audiomäßig ein bisschen wahnwitzig anhört, aber eigentlich einen ganz schönen Eindruck macht, nämlich von einer riesigen, mehrere Meter großen Kopie des Neandertal-Schädels, der hier gefunden wurde. Das bildet quasi das Dach des Turms.
Wie groß und schwer ist der? Der sieht enorm aus.
Also, Gewicht kann ich Ihnen jetzt leider nicht nennen. Es sind auf jeden Fall, glaube ich, 4-5 Meter. Die das Ding da oben hat. Der Gedanke dahinter ist eigentlich, auf der Höhe von diesem Schädeldach, muss man so nennen, wurde in einer Höhle, die jetzt leider nicht mehr existiert, der Neandertaler gefunden. Also der Turm markiert wirklich die echte Stelle, wo früher eine riesige Kalksteinwand war, in der eine Höhle drin war, in der vor tausenden von Jahren ein Neandertaler, sagen wir mal, bestattet wurde.
Okay, wir sind ganz gespannt. Wir gehen jetzt mal diese Wendel, ich nenne es mal Wendelgestaltung, gehen wir mal drauf zu und dann gehen wir mal da hoch und dann kann Britta auch noch ein bisschen erzählen, was sie so... Nein, es sieht von außen nicht so super steil aus, also mach dir keine Gedanken. Es geht, glaube ich, ganz gemütlich rauf. So, wir kommen jetzt zu der ersten Station. Hier auf dem Höhenpfad und nachdem wir hier barrierefrei hochgehen können, ohne Probleme. Und ich halte jetzt einfach mal das Mikro an die Box und hören uns mal an, was hier erzählt wird.
Das Gelenkteil tatsächlich wie ein fehlendes Puzzleteil an den Oberschenkelknochen des Neandertalers. Eine Sensation. Es war uns gelungen, die Feldhofer Grotte zu lokalisieren.
So, man hört, der hat gerade seine Endlosschleife erzählt und erzählt das Ganze jetzt nochmal auf Englisch. Das können wir uns jetzt sparen hier, aber hier ist beschrieben und einige Bilder sind auch ausgestellt, was so der Anfang der Ausgrabung war. Wir gehen mal weiter.
Der Turmhöhlenblick soll uns hier so ein bisschen etwas über die Talgeschichte auch vermitteln. Deswegen, wenn wir jetzt hier gerade hochlaufen, treffen wir an jeder Kehre auf diesem Turmpfad quasi, auf Inhalte. Und zwar sowohl visuelle, also wir haben ein paar Bilder aus der alten Talgeschichte hier, als auch auf Audioinhalte. Und die Audioinhalte, das ist ganz charmant, erzählen uns immer Leute, die hier geforscht haben, die hier gelebt haben, die hier gearbeitet haben. Jetzt stehen wir zum Beispiel gerade an einer Ecke, wo uns Fulrot, der Fulrot, der Neandertaler auch erkannt und bestimmt hat, ein bisschen etwas über seine damalige Zeit hier erzählt.
Sehr cool. Also diese Einrichtung finde ich auch wirklich schön und interessant gemacht.
Wir sind circa auf 18 Meter Höhe und hier geht der Eingang zum Klettertunnel los. Ich bin selbst ein Mensch mit Höhenangst. Ich gehe nicht hinein. Im Prinzip ist das ein dickes, dickes Tau. Gott sei Dank mit Sicherheitsnetzen links, rechts und oben. Das jetzt hier in 18 Meter Höhe durch die Mitte des Turms durchführt. Eine mutige junge Dame macht das gerade. Und ich habe hier drin auch schon Gruppen drin stehen sehen. Also es finden sich immer wieder mutige Leute, die das auch dann tun.
Also man steht auf so einem ganz, ganz, ganz dicken Seil, ne, oder Tau, kann man es nennen, was rundherum eingekleidet ist von so einem Meganetz. Ne? So, jetzt sind wir oben angekommen und was sehen wir hier?
Wir stehen jetzt direkt unter der Kalotte. Kalotte ist einfach nur Schädeldach, die uns da schön in eine Höhle quasi einbettet. Also wir stehen hier oben, als wären wir gerade in eine Höhle angekommen. Und in der Mitte dieser künstlichen Höhle steht ein grauer Tisch mit einer tastbaren Kopie vom Neandertaler Fund, wie er hier im Tal eben 1856 gemacht wurde. Rund um uns sieht man in das grüne Tal hinein. Wir sind ein bisschen über den Baumkronen. Und entlang vom Turmrand gibt es einige Augmented Reality Stationen in Form von Fernrohren. Das ist aber rein visuell derzeit.
Britta, was fühlst du?
Knochen. Die sind ziemlich groß. Also wahrscheinlich Oberschenkelknochen oder sowas.
Ja, genau. Perfekt.
Und das ist dann ein anderer.
Ja, schon gut erkannt.
Ein anderer Knochen. Und das ist wahrscheinlich der Arm, oder?
Ja, genau, richtig.
Wahnsinn, den Arm hat man so am Stück gefunden.
Da kann ich jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Also die Geschichte vom Fund ist eigentlich der Wahnsinn. Es ist ein irrsinniges Glück, dass wir diesen Fund noch erhalten haben. Denn eigentlich ist das Ganze einfach bei Steinbrucharbeiten aufgedeckt worden. Also ein paar Arbeiter waren hier oben, wo wir jetzt gerade stehen, in einer Höhle damit beschäftigt, Höhlenlehm rauszuschaufeln. Und während sie das gemacht haben, haben die eben diese Knochen, die wir gerade vor uns ertasten können, im Lehm entdeckt und sich gedacht, naja, irgendwie ganz normal ist das nicht. Das sieht schon auch nicht so nach Tier aus, eher nach Mensch. Da müssen wir jetzt Bescheid geben. Gott sei Dank ist dieses Bescheidgeben bis zu Herrn Fulroth, der hier in der Gegend als Lehrer und auch privat als Forscher tätig war, durchgedrungen. Und der hat sich dann die Knochen angeschaut und gesagt, Moment, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist nicht nur menschlich, das ist sogar etwas, sagen wir jetzt mal, Vormenschliches. Das ist eine Entwicklungsform vor unserer heutigen Homo Sapiens-Form. Das Schwierige dabei ist halt einfach, das war keine archäologische Ausgrabung. Das heißt, hier wurde fröhlich mit einer Schaufel in den Lehmboden gerammt und dann rausgekippt. Man hat also eigentlich nicht die Knochen in einem perfekten Originalkomplex gefunden. Wir können also nicht ganz genau sagen, wie die Knochen damals gelegen sind.
Ja, aber Tatsache ist, dass diese Knochen auch gefunden wurden. Ich meine, das sind jetzt hier Repliken, aber diese Teile kannst du ja ertasten, Britta, ne? Das sind die Teile, die gefunden wurden.
Ja, genau an diesem Ort.
Sehr cool.
Ja, und durch Zufall, ne?
Ein glücklicher Zufall, absolut, ja.
Ja, ganz vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung, Begehung und Darstellung.
Genau, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie hier heute mit uns verbracht haben und uns die ganzen interessanten Dinge erzählt haben. Und genau, wir werden beide auf jeden Fall nochmal wiederkommen.
Das würde mich sehr, sehr freuen. Sie sind immer herzlich willkommen hier im Tal und ich hoffe, Sie hatten einen schönen, entspannten Tag im grünen und sonnigen Tal heute.
Genau, und dann packen wir den Link auch nochmal in die Shownotes mit rein, hier zum Museum, damit sich die ZuhörerInnen auch nochmal informieren können. Und dann war es das heute von uns, von
Katrin
und Britta. Und wir sagen
tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.